Jeder Regentag ist eigentlich ein guter Tag und das ist so ambivalent. Auf der einen Seite freuen wir uns, wenn es ein Sonnentag ist, andererseits brauchen wir den Regen. Ach, es ist immer so schwierig, die Ambivalenz auszuhalten. Wie geht Sergei Lochthofen damit um? Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Erstmal bin ich solidarisch mit der Stadt Erfurt heute Morgen. Die halbe Stadt liegt zerstört am Boden. Das haben Sie gar nicht mitgekriegt, vermute ich mal.
Nee. Was war los?
Naja, Sie sind Anti-Fußballer. Ja. Na, gestern gab es das berühmte Derby, 7-9. Also es wird in die Geschichte eingehen und am Ende ist natürlich bleibt die Schmach, dass Erfurt verloren hat. Aber bemerkenswertes Spiel, also mit Verlängerung 5-5, sowas gibt es auch in der hochklassigen Bundesliga sehr selten. Also insofern haben Sie den vollen Stadion alles geliefert, was zu liefern ist, nur eben leider haben die Falschen gewonnen. Also insofern verstehe ich auch Herrn Hucke heute Morgen, wenn er froh ist, dass er nicht am Telefon ist und Sie das machen.
Naja, verlieren ist ja immer so eine Sache. Wer spielt, der soll und kann auch verlieren. Und es gibt ja Gewinner und es bleibt ja in Thüringen. Ist doch schön.
Also, ich freue mich doch. Bitte, also was richtige Fans sind, die gehen doch nicht ins Stadion, um zu verlieren fair das zu behandeln, sondern natürlich sollen die eigenen gewinnen. Und wenn das auch noch so spektakulär ist, man kommt mehrfach zurück, also nachdem die anderen führen. Eigentlich erwartet man, dass man dafür auch belohnt wird ordentlich. Aber wie gesagt, leider hat es diesmal nicht geklappt und mal sehen, ob es das nächste Mal überhaupt stattfindet. Man muss sich ja wundern, dass am Ende nicht jedes Jahr Rot-Weiß gegen Erfurt um den Pokal spielen, sondern beide Mannschaften, nehmen wir mal auch von Meuselwitz oder von irgendjemand anderem besiegt werden, das ist schon lustig.
Heißt das nur Pokal oder gibt es dann wirklich einen Pokal im haptischen Sinne?
Ja, irgend so ein hässliches Ding gibt es am Ende, aber da geht es ja darum, dass man außerhalb der normalen Strukturen, das heißt, wenn man in der vierten, fünften Liga spielt, kommt man ja nie in die Nähe einer richtig großen Geschichte, wo auch das Fernsehen dabei ist und wo im Land insgesamt, also in der Bundesrepublik wahrgenommen wird, dass da überhaupt Fußball gespielt wird. Und der Pokal liefert die Möglichkeit, tatsächlich ein Wunder zu vollbringen. Und es passieren ja immer wieder auch Wunder, dass Mannschaften aus der dritten, zur vierten Liga bis ins Halbfinale oder Viertelfinale vorstoßen. Und das ist natürlich für eine ganze Region eine Belebung, sage ich mal, des Sportsinteresses. Plötzlich füllen sich die Stadien wieder, weil einfach mehr Spektakel geboten wird. Also das ist schon eine interessante Geschichte und ich bin auch nicht der ganz große Fußballanhänger, aber ich kann schon die Leute verstehen. Ich war gestern zufällig vormittags im Bahnhof, man musste mir am Kiosk ein paar Zeitungen holen. Da war das schon voll um 11 Uhr, vor allem Familien mit Schals, mit allen drum und dran. Das bewegt schon viele und es ist ja auch gut so, dass so ein Spektakel immer noch zieht.
Ich als böser Spielverderber frage dann immer, warum muss die Allgemeinheit diese Polizeieinsätze bezahlen? Nur weil ein paar Sportbegeisterte sich da gegenseitig manchmal auch aufs Maul hauen.
Da haben Sie vollkommen recht, da bin ich auch der Meinung. Wir haben da was zugelassen. Das heißt dann immer Fankultur, wenn sie sich gegenseitig beschießen, zum Teil sich gegenseitig durch die Gegend jagen. Aber das war gestern alles nicht der Fall. Man hat ja erwartet, wenn die jener kommen, dass es sozusagen Rabatz gibt, wenn das Resultat falsch ist und was auch immer. Und das Resultat ist für den einen ja immer falsch. Aber das ist so sehr still verlaufen. Die sind eskortiert worden bis zum Stadion und auch wieder zurück. Immerhin, sagen wir, ist darüber nicht zu berichten gewesen. Und was mich ja wirklich gewundert hat, dass niemand das auch anmerkt. Sagen wir, wenn die Katastrophe stattfindet, wenn Leute verletzt werden, wenn Tribünen zusammenbrechen, dann wird wochenlang darüber geredet. Wenn es halbwegs vernünftig gelaufen ist, trotzdem er erwartet hatte, dass es Auseinandersetzungen gibt und es hat nicht stattgefunden, da sagt keiner kein Wort. Also da sind wir hier ganz anders in unserer Sendung. Stimmt's?
Ach, auf jeden Fall. Ich rede selbst mit Ihnen über Fußball. Naja, was macht man nicht alles? Als Sie da am Bahnhofskiosk waren, klassisch, also haptische Zeitung aus Papier gekauft haben, war da auch die Taz am Wochenende dabei?
Ja, die Taz am Wochenende ist auch dabei. Ich habe noch mal so einen Grundschnitt, den ich mir mal mitnehme. Ich habe ja einiges abonniert, aber man hatte eben doch nicht alles. Also Spiegel kriege ich elektronisch, lese ich aber sozusagen auf dem Pad nicht so gern, wie wenn ich es in der Hand habe. Und insofern habe ich auch immer diese kleine Leidenschaft, dass ich immer meinen ganzen Packen mitnehme. Inzwischen kosten aber auch die Dinge, sagen wir, da kann man dafür Mittagessen gehen, ja?
Und absolut,
ja. Gut, also wenn man das kauft. Mhm. Aber einiges, also der Freitag, da gibt es ja mehrere Sachen, die man einfach mal reinschauen muss.
Ja, in Taz am Wochenende hat die wunderbare Ulrike Herrmann, finde ich, einen sehr guten Artikel geschrieben und schön dargelegt, seziert, dass das mit der Ölknappheit ja vorauszusehen war und wie eng das alles gestrickt hat und dass Öl, Energie mittlerweile eine Waffe ist und dass der Iran eigentlich ganz gut dasteht und Donald Trump und die USA eigentlich ziemlich dumm dastehen, weil die Lastwagenhupe Donald Trump sich da wieder verkalkuliert hat, oder?
Ja, also für Ulrike Herrmann, die eine ganze Seite vollgeschrieben hat dazu, war es vorhersehbar, sie ist eine kluge Frau. Für Donald Trump weiß ich nicht, ob das vorhersehbar war. Ich glaube, er war doch ein bisschen berauscht von seinem Erfolg in Venezuela, da ging es ja auch ums Öl. Ich vermute mal, im Hintergrund geht es auch nicht nur darum, dass die Amerikaner da allein das Geschäft machen wollen, sondern sie wollen nach und nach die Chinesen vom Öl abklemmen. Das läuft ja jetzt auch im Persischen Golf nichts anderes, also neben den ganzen anderen Geschichten, die da auch wichtig sind. Aber es geht schon darum, die Chinesen sozusagen nach und nach zu isolieren. Das ist ja auch die Idee von Donald Trump, wenn er mit dem Putin rumschwadroniert. Auch da gibt es die Idee, ach, ich glaube, das ist vollkommen illusorisch, wie auch die Art und Weise, wie man sozusagen in den Iran marschiert ist. Aber man versucht schon auf diese Art und Weise die Chinesen zu separieren und auf diese Art und Weise die amerikanischen Interessen auch in Zukunft sichern zu können. Das ist sozusagen die Blaupause drunter. Aber an sich hat die Autorin vollkommen recht. Ich glaube nicht, dass sozusagen die Experten davon ausgehen, wenn du einmal dahin gehst, das ist in 3 Tagen erledigt. Donald Trump hatte das in Venezuela hingekriegt und dachte, ach, das bisschen Iran mache ich auch noch. Nun ist das ein Gegner mit einem ganz anderen Kaliber, mit anderen militärischen Möglichkeiten. Und jetzt ist das schon 4 Wochen alt, die ganze Geschichte, und die sammeln auch noch Bodentruppen in der Gegend. Also ich würde sagen, das Thema wird uns noch schon lange begleiten, und die Frage wird ja sein, die eigentliche Gegenwehr findet dann als Zapfsäule in Amerika statt, wenn die Stimmung noch stärker angeheizt wird gegen die Magerbegegnung, gegen Trump. Da könnte es einen Friedensschluss geben. Und Donald Trump hat ja heute Nacht schon im Flugzeug wieder gesagt, ja, wir haben schon fast alles erreicht. Es gab ja schon längst einen Regime Change. Es sind ja ganz andere Leute, die jetzt dran sind, und mit denen kann man ja reden. Die sagen zwar, der Donald Trump ist wie ein kleines Kind, der redet mit sich selbst die ganze Zeit, aber er hat, glaube ich, wirklich Hoffnung, dass er da wieder rauskommt. Er sucht nur nach dem Dreh, wie er es nach außen hin als großen Sieg verkaufen kann.
Es ist ja absehbar, dass die Spritpreise oder überhaupt die Energiepreise noch weiter steigen. Kann es sein, dass dieser Iran-Krieg dem Donald Trump das Genick bricht?
Na, so schnell geht das nicht. Ich glaube, wir haben ja auch manchmal Illusionen. Schauen Sie auf die Wahlen in Deutschland, auf einen ganz anderen Maßstab. Aber auch da sind ja Rechtspopulisten an den Wahlurnen. Und alle haben gedacht, naja, nach dieser Geschichte mit der Vetternwirtschaft, dass da jeder klebrige Hände hat, da müssten doch die Leute einfach jetzt, sagen wir mal, erleuchtet werden und die nicht mehr wählen. Das Gegenteil ist passiert. In den alten Bundesländern sind die auf 20% gekommen. Das heißt, der Kern dieser Leute, die da wählen, die sind sehr schwer für die Demokratie zu retten, und das ist in Amerika nicht anders. Das heißt, sie wollen Recht haben am Ende, und es ist ihnen völlig egal, auch wenn sozusagen haufenweise Wahlversprechen gebrochen werden. Donald Trump hat ja für sich geworben, er wird die ganzen Kriege beenden, also den Ukraine-Krieg in einem Tag, und den Rest macht er dann auch noch viel schneller, und er wird keine neuen Kriege anfangen. Nun ist Amerika im Iran eingesickert, in diesem Sumpf sitzt fest, die Ölströme sind, die Handelsströme sind gestört. Das heißt, alle haben die Auswirkungen zu befürchten. Ich glaube nicht, dass er ohne weiteres seine Wähler verliert, weil das Überzeugungstäter sind. Die wollen, dass es so ist, und die ignorieren jegliche Tatsachen. Das haben wir ja schon in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, auch bei Corona, dass Tatsachen einfach ignoriert werden und dass irgendwelche Wünsche zum Mittelpunkt dieser Leute werden. Und genauso ist es hier auch.
Dennoch gehen ja Millionen auf die Straße, die ja nicht nur sauer sind auf die erhöhten Energiepreise, Spritpreise und so weiter. Kann das trotzdem zur Gefahr werden, wenn so viele Menschen in Amerika auf die Straße gehen?
Das ist erstmal ein deutliches Zeichen und ich freue mich auch darüber. Ich meine, ich habe natürlich, als ich hörte, es gibt wieder so einen großen Protesttag, sofort gefragt mich, also wie viel werden es denn sein? Wie ist es überzeugend? Sind es genug Menschen, die da sagen wir mal, hingehen und ihren Protest ausdrücken? Wir wissen aber auch in der Geschichte der Deutschen, schauen Sie, was für große Demonstrationen gegen die Aufrüstung in den 80er Jahren gegeben hat. Doppelraketenbeschluss und Pershings und Cruise Missiles und im Bonner Garten, wo Hunderttausende sich versammelt haben. Am Ende ist das trotzdem so gekommen. Das heißt, auch in Amerika müssen wir schauen, es gibt in einem Land mit 400 Millionen Einwohnern fast, gibt es auch jede Menge Menschen, die vernünftig sind. Aber reicht das schon? Und ich sehe ein großes Manko im Augenblick. Wir haben dieses Jahr Wahlen, die sind wichtig in Amerika im Herbst. Aber die Demokratische Partei, die ja eigentlich jetzt sozusagen aus dieser ganzen Situation heraus den Nutzen haben müsste und sich gut präsentieren müsste, die bleibt unwahrscheinlich blass. Die haben keinen Kandidaten, die haben niemanden, der für sie spricht. Im Kongress ist ein uralter Mann, der da ab und zu mal irgendwas zusammenstottert. Also ich bin da wirklich ratlos an dieser Stelle, dass sie diese Situation nicht nutzen können. Und das wäre ja dann letztlich politisch sozusagen die Gegenantwort gegen das, was der Trump macht.
Kommen wir mal zurück nach Deutschland. Es gibt wieder Angriffe auf Journalisten im Eichsfeld. Rechtsextreme fühlen sich hier offenbar besonders wohl. Warum gerade da im Eichsfeld? Hat das historische Gründe?
Nein, ich glaube jetzt, die Eichsfelder sind ja, wenn Sie die Wahlen sehen, eigentlich sehr resistent gegen Rechtspopulisten. Aber es haben sich ein paar Leute dort festgesetzt, Neonazis aus dem Westen, mehrere gleich. Es leben ja nicht nur in Fretterode welche, sondern daneben auch in anderen Dörfern. Und es zeigt sich an dieser Stelle, wie das Verhältnis auch dieser Menschen zur freien Presse ist. Es gab wieder Übergriffe. Und was mich natürlich in diesem Zusammenhang sehr bewegt, das sind jetzt Spiegeljournalisten, die angegriffen worden sind, dass wir ja schon ein Verfahren gehabt haben in Mühlhausen, wo wir am Ende alle nur mit dem Kopf geschüttelt haben, was da die Richterin sozusagen beschlossen hat. Die hat nicht mal richtig einen rechtsradikalen Hintergrund bei den Übergriffen auf Journalisten gesehen. Und jetzt haben wir die Folgen dessen, es geht weiter. Das heißt, die Leute sind ermuntert worden. Das ist ein schöner Beleg dafür. Das heißt, wenn der Staat sich nicht wehrt und wenn er nicht wehrhaft ist und wenn er nicht seine ganzen Möglichkeiten nutzt, um diese Leute in die Schranken zu weisen, dann passiert das öfter. Und insofern, sage ich mal, ist es ein Menetekel für uns. Das Verfahren selbst ist von einer höheren Instanz ja zurückverwiesen worden, weil es Fehler hatte. Das war richtig. Ich hoffe, dass bei der nächsten Entscheidung ein richtiger Richter oder Richterin das auch richtig einschätzt und insofern auch klar gemacht wird, hier kann in Thüringen nicht jeder Rechtsradikale machen, was er will.
Also rechtsfreie Räume darf es nicht geben, auch nicht auf dem Land. Also das ist ein absolutes No-Go, ein absolutes Tabu.
Ja, das ist ja gar keine Frage. Ich glaube auch, das Eichsfeld ist eher ein positives Beispiel dafür. Es ist eine sehr gefestigte Gesellschaft. Schon zu DDR-Zeiten waren die Menschen dort etwas anders. Das hatte auch mit ihrer starken kirchlichen Bindung zu tun, im Gegensatz zu anderen Regionen, Ostthüringen, wo Sie herkommen. Da ist es noch ein bisschen anders. Aber trotzdem, sage ich mal, auch da zeigt sich, dass wenn die falschen Leute in der falschen Gegend wohnen, dass wir dann plötzlich wie in einem Spot sozusagen einen Blick darauf haben und plötzlich das ganze Eichsfeld in Verruf gerät.
Naja, kommen wir mal zu einer guten Nachricht für die Putin-Freunde im Osten. Ab 1. April gibt es keinen freien Zugang mehr zum Internet mehr in Russland und Memorial soll zur terroristischen Organisation erklärt werden. Wie würde es den Leuten hier gefallen? Also, obwohl, ich meine, Putin-Freund ist auch wieder so ein Kampfbegriff, oder?
Nein, das ist kein Kalbebericht, das ist ja nur lapsig gesagt. So, das ist ja gar keine Frage, dass man darunter Menschen versteht, die meinen, dass man mit Putin irgendwie im Augenblick noch was Vernünftiges machen kann. Das ist leider nicht der Fall und im Augenblick richtet sich auch der Terror nicht nur gegen die Ukraine und nicht nur gegen die baltischen Staaten, die wieder sehr stark angegriffen werden, propagandistisch, wenn sie die ganzen russischen Gazetten nehmen. Da hat man schon das Gefühl, der Krieg und sozusagen der Einmarsch in einem NATO-Land, in Estland, steht schon kurz bevor, nachdem eine ganze Reihe russischer Ölraffinerien und Verladestationen von den Ukrainern getroffen worden sind. Parallel zu den ganzen Dingen, die so in der Welt laufen, ist in Russland auch im Augenblick ein absoluter Export von Benzin verhängt worden. Das heißt, es gibt eine Benzinknappheit in Russland, trotzdem das Land so viel Öl hat. Die Anlagen sind kaputt zum Teil, also von den Ukrainern getroffen. Und parallel dazu läuft noch der Versuch, die Zivilgesellschaft, also die normalen Menschen in diesem Land noch weiter zu knebeln, indem man sie von den internationalen Informationsströmen noch mehr abklemmt. Bis zuletzt war Telegram noch eine Plattform, eine Ebene, auf der die Leute sich frei bewegen konnten. Das Ganze wird jetzt eingeschränkt. Moskau hat fast kein Internet mehr. Das ist natürlich nicht nur für den Privatmann schrecklich. Man kann nicht nur daddeln, sondern die Unternehmen, die ganzen Zahlungsverkehr und alles wird dadurch gestört. Und trotzdem nimmt das Regime dieses in Kauf, dieses Risiko, um die Leute noch mehr in den Griff zu bekommen. Sie wollen die Leute zwingen, einen staatlichen Provider zu nehmen, über den dann alle Adressen, alle Informationen, die du hast, in deinem Handy oder in deinem Computer kontrolliert werden können. Mhm. Und das ist das Ziel der ganzen Geschichte, ein bisschen wie in China, also eine geschlossene Gesellschaft zu organisieren. Und ich glaube, viele von denen, die hier so sagen, ja, man muss doch mit den Russen, man kann doch nicht, die können nicht allein schuld sein daran, dass das in der Ukraine mit diesem Krieg so geht und so weiter. Man muss da mit ihnen reden. Natürlich werden wir mit irgendwem in Moskau reden müssen, ob das nur Putin ist oder andere, irgendwann, wenn es zu einem Friedensschluss kommt, zu einer annehmbaren Bedingung, also nicht zu einem Raubfrieden, wie das eben halt bei sagen wir, Faschisten und anderen immer üblich gewesen ist. Aber, sag ich mal, diese einzelnen Details, wie das in diesem Land läuft, dass das Internet nicht mehr frei zugänglich ist, das ist doch ein überdeutliches Zeichen, dass das doch eine ganz andere Gesellschaft ist und viele hier sich Illusionen machen, was da eigentlich in Russland passiert. Die meisten waren ja auch seit Jahrzehnten nicht dort.
Herr Lochtrum, wir plaudern seit Jahren und irgendwie habe ich dann, denke ich danach mal, ja, interessant und da muss man da, aber ich merke immer mehr, wie mich das runterzieht, die Themen und unsere Gespräche. Umso wichtiger ist es, doch Hoffnung zu haben und mal auch eine gute Nachricht zu haben. Haben Sie in diesen Tagen dennoch eine gute Nachricht für mich?
Also ich habe eine sehr reizende gute Nachricht. In Thüringen gibt es mehr Hasen wieder. Das heißt, die Hasen waren ziemlich bedrängt. Wir haben ja hier eine besonders exzessive Landwirtschaft. Das heißt, diese Riesenfelder, wo keiner, kein Vogel, kein Hase irgendwo verstecken kann. Trotzdem haben die Maßnahmen, die man ergriffen hat an dieser Stelle, offensichtlich einiges gebracht. Und in den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Hasen pro Hektar verdoppelt. Wir sind noch nicht im Durchschnitt der Bundesrepublik. Das ist in den Westen noch ein bisschen besser. Aber wir sind auf einem guten Weg und das heißt also mit Blick auf Ostern, es gibt wieder mehr Hasen. Auch wenn ich meinen Parkhasen, den ich sonst um diese Jahreszeit immer sehe, im Augenblick nicht gesehen habe. Vielleicht macht er Ferien irgendwo. Aber insgesamt würde ich mal sagen, ist das schon mal eine gute Nachricht. Und lustigerweise gab es auch noch eine schöne Nachricht, die betrifft mich persönlich nicht, aber der Bonsenf hat im Ökotest deutschlandweit den besten Ketchup was wir auch zumindest zum lokalen Stolz beitragen könnte. Ich nehme keinen Ketchup, insofern mich trifft das nicht. Aber ich freue mich trotzdem an dieser Stelle. Das ist eben halt auch meine Natur.
Ja. Okay, dann muss man sich schon diese Nachrichten raussuchen. Ich muss aufhören, so kulturpessimistisch zu sein. Sie helfen mir dabei. Herr Lochtrum, haben wir was vergessen?
Jetzt sag ich mal, das ist, ich habe mal hier einen Nachbarn gehabt, einen Fahrer, der hat mir auch mal erzählt, dass die Welt immer schlimmer wird. Und da hatte ich als Journalist, die ja normalerweise für Zynismus bekannt sind, immer zu tun gehabt, ein bisschen aufzubauen. Nein, natürlich, draußen ist im Augenblick alles in Unordnung. Das habe ich ja schon gesagt, mit dem Putin-Krieg werden andere sich ein Beispiel da nehmen, auch die Amerikaner und andere noch neue Kriege anzetteln. Durch die Phase müssen wir hindurchkommen, es kommen auch wieder gute Tage.
Es kommen auch wieder gute Tage, das muss ich mir aufnehmen und als Dauerschleife, vielleicht auch als Handy-Klingelton. Herr Lochtrum, ich danke Ihnen sehr für Ihren Optimismus, wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis nächste Woche um die gleiche Zeit.
Und 2-3 Tage Regen wäre uns schon ganz gut und dann kann die Sonne kommen.
So machen wir es. Herzlichen Dank, Sergei Lochthofen. Tschüss.